Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Stunde 1 Labor in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Beziehungsweise heute ist ja schon Sonntag, denn ist jetzt ungefähr so 5 Minuten nach Mitternacht. Mein Name ist Johannes Nichelmann.
Und mein Name ist Christine Watti.
Aufmerksame Hörerinnen und Hörer sind uns vielleicht schon mal in diesem Programm begegnet, in dem Format Lakonisch Elegant, der Kulturpodcast. Das ist eine Sendung, die kommt eben sehr viel im Internet, das ist nämlich ein Podcast, aber auch zum Beispiel morgen Nacht wieder um 0.05 Uhr hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
In unserem Podcast-Magazin. Und wir waren für Lakonisch Elegant für die Folge 51, also vor ungefähr 4 Wochen, in Budapest und haben uns dort umgetan, weil uns aufgefallen ist, dass 3 sehr wichtige Intellektuelle Ungarns gestorben sind. In diesem Jahr, 2 sogar sehr hintereinander weg, nämlich Laszlo Rojk und György Konrád. Zuvor im Mai, glaube ich, ist Anya Scheller schon gestorben. Und wir wollten wissen, wer eigentlich die Nachfolger sind und ob die 3 eigentlich so eine große Rolle spielen für auch die jüngere Generation aus der Kulturwelt.
Das haben wir versucht zu klären in dieser Folge 51 von Lakonisch Elegant. Und wir Radiomacher, da lassen wir Sie jetzt mal in unser Innerstes hinein, haben das Problem manchmal, dass wir Interviews stark kürzen müssen, damit die in unsere Sendegefäße, nennen wir das hier, in unsere Sendungen reinpassen. Und obwohl wir ein Podcast sind, können wir jetzt auch nicht 80 Minuten lang werden, weil wir den Verdacht haben, dass es am Ende vielleicht zu lang sein könnte, um sich das anzuhören. So, jetzt haben wir 2 Interviews geführt, die wir Ihnen aber gar nicht in ihrer ganzen Länge vorenthalten wollen. Und wir starten mit Wilhelm Droste gleich. Er ist ein Schriftsteller, ein Übersetzer, ein Journalist aus Deutschland, der aber schon seit über 30 Jahren in Budapest lebt und sich sehr gut auskennt und eben auch die 3 Verstorbenen sehr gut gekannt hat. Er wird uns gleich davon erzählen, wie er auf einer Geburtstagsparty noch war oder auf einer Veranstaltung irgendwie mit allen 3 nochmal zusammen Anfang des Jahres und wird uns davon ausgehend eben berichten, wie eigentlich die aktuelle Situation für die linke Intellektuelle in Ungarn ist.
Das hören Sie also von Wilhelm Droste und nach dem Gespräch mit Wilhelm Droste gibt es 1 unserer Gespräche, die wir dort in Budapest geführt haben, nämlich das mit Noémi Kish. Sie ist Schriftstellerin in Ungarn, ist eine der wenigen, die auch regelmäßig ins Deutsche übersetzt wird. Sie hat uns davon berichtet, wie bedeutsam eigentlich diese 3 gestorbenen Intellektuellen für ihr eigenes Leben sind, aber auch vielleicht, wie wichtig es ist, aus diesem Schatten der 3 herauszutreten und eine neue Generation zu begründen, die sich natürlich auch um die politische Situation in Ungarn Gedanken macht, aber auch dafür kämpft, als Künstler, als Schriftsteller, Kulturschaffende wahrgenommen zu werden.
Und dabei ist auch spannend, dass wir ziemlich viele Parallelen auch zu Deutschland entdecken werden. Wir starten aber mit Wilhelm Droste und dem ersten Gespräch in voller Länge. Ich starte jetzt die Aufnahme und sage erstmal herzlich willkommen, Herr Droste.
Ja, schön, dass ich hier bin.
Sie waren vor einigen Monaten auf einer Party. Was war das für eine Party und wen haben Sie da getroffen?
Das war eine Party, die hat gegeben der Laszlo Rojk. Der hat früher mal große Projekte, Architekturprojekte betrieben und ist aber eben seit der Regierungszeit Orbáns, also seit 2010, arbeitslos, hat aber diesen Riesenraum, der bietet sich förmlich an als zur Fremdnutzung. Und er hat dann seinen Freundeskreis eingeladen und das ist das Erschütternde, dass eben in diesem Freundeskreis plötzlich 3 Leute ganz tragisch fehlen, weil sie tot sind und alle in sehr rascher Reihenfolge gestorben sind. Erst ist die Agnes Scheller im Balaton ertrunken und dann ist der Gastgeber selber gestorben, relativ überraschend, weil er eine schwere Krankheit hatte und das ging dann ruckzuck. Irgendwie kriegten sie den Krebs da im Krankenhaus überhaupt nicht mehr bewältigt und haben ihn dann auch nach Hause geschickt, was sehr gut war, weil er hat eine unglaublich liebevolle Frau und das war dann wenigstens noch in Ordnung, der Abschied. Und als letztes dann eigentlich der Ehrengast, der sich schon die Treppe hochschleppte und wo man nicht wusste, kommt er oder kommt er nicht, das ist der György Konrád. Ein ganz, ganz wichtiger Mann, nicht nur in Budapest, sondern auch in Berlin. Das war derjenige, der immer eigentlich die Brücke, die Nachrichtenbrücke, schon auch im Kommunismus, also vor 89, war er immer das Sprachrohr eines anderen Ungarn. Und er dachte wohl nach 89, jetzt ist er der Sprachrohr des ganz normalen Ungarn, aber dann war das gar nicht so normal. Und jetzt ist er wieder das Sprachrohr des anderen Ungarn gewesen, weil er war einer der vehementesten Kritiker von dieser illiberalen Demokratie, die unser Präsident Orbán erfunden hat. Und er hat mächtig gelitten auch, weil er sich so nicht verabschieden wollte. Er wollte wirklich ein demokratischeres Land hinterlassen.
Sie selbst leben ja auch in Budapest schon seit vielen, vielen Jahren. Was verbindet Sie mit diesen drei Menschen, die Sie auf dieser Party getroffen haben?
Die habe ich immer gelesen, schon in den 70ern, 80ern. Ich wusste von denen und das waren Leute, die auch in Hamburg auftraten, die Heller, damals Feministin, eine wichtige Philosophin, die im Grunde genommen sich dann auch gefallen ließ, ausgewiesen zu werden. Und die hat dann lange in Australien Philosophie gelehrt und hat ein Exilantenleben geführt. Während der Konrad, der war immer ganz, ganz konsequent, so wie Biermann zurück wollte in die DDR, so wollte Konrad immer wieder zurück nach Ungarn, auch wenn es keine Arbeit gab, weil er seine Bücher nicht veröffentlichen durfte. Und er war dann häufig in Berlin, hatte hier auch ganz hohe Ämter, hat die Akademie der Künste lange, lange, ich glaube 8 Jahre, präsidiert und war PEN-Club-Vorsitzender und eine ganz, ganz wichtige Gestalt, die hier eigentlich in Berlin einen festen zweiten Wohnsitz hatte.
Wenn die drei, ich muss noch einmal zu dieser Party zurückkommen, also die drei treffen sich dann da unter anderem. Ja. Was bedeutet das eigentlich? Also so ein Treffen, eine Party mit diesen drei Vertretern dieser linken intellektuellen Szene, die sind ja dann wahrscheinlich nicht einfach nur zusammen, um sich mal zu treffen, sondern da werden ja dann Gespräche geführt und Gedanken gewälzt, die jemanden beeinflussen sollen. Also die genau eben aus so einer Szene dann kommen und wo man sagt, daran kann man sich orientieren. War das an diesem Abend auch so?
Das ist eigentlich immer so, wobei man feststellen muss, je länger diese Regierungszeit Orbans dauert, desto mehr akzeptiert man das Ganze wie schlechtes Wetter und redet nicht mehr darüber, weil das also zyklisch dann immer die gleichen Gespräche sind. Und so richtig eine zündende Idee, wie sich die ganze Sache von innen irgendwie auflösen könnte, hat niemand. Alle haben so eine blinde Hoffnung auf Jugend. Also dass irgendwie die Jugend einfach ablegt, diese ganzen Fehler der älteren Generationen. Und dass sie dann endlich anfängt, im Grunde genommen die Politik erstmal völlig zu ignorieren und lebenswerte Lebensräume aufbaut. Und das war vielleicht die jüngeren Zuhörer, die kennen Budapest, weil das so eine Partystadt ist. Also die Norweger sind ganz begeistert, weil sie das Bier bezahlen können. Und die unglaublich viele Abiturklassen toben durch das ehemalige jüdische Viertel. Das war eigentlich ein bisschen schade, weil seit 10 Jahren ist das Partyviertel und vorher war das Widerstandsviertel. Da waren Trümmerkneipen und das waren ganz bewusste Gründungen der Jugend gegen die normalen Kneipen. Also Abrisshäuser wurden in Kneipen verwandelt und das war im Grunde so ein bisschen fast so wie die Besetzerszene in Hamburg oder so. Also man machte etwas Halblegales, Illegales, was unheimlich viel Spaß machte, wo man nicht gehindert wurde, wo man niemanden belästigte, weil Abrisshaus neben Abrisshaus stand und man konnte richtig laute Disco-Musik feiern. Und das war ein ungarisches Gegengewicht zur Gesellschaft. Und das wird jetzt mehr und mehr tatsächlich ein kommerzielles Verwöhnungsviertel für Abiturienten Europas.
Wie in Prag quasi. Ist das so schon?
Ja, Prag hat das ja schon mehr, weil es einfach historisch viel mehr Bausubstanz hat, die vorzeigbar ist. Budapest ist ja viel moderner. Das ist ja, um 1900 hatte Budapest die große Zeit und wer Paris filmen will um 1900, der fährt nach Budapest, weil das Paris, authentischer Paris ist als Paris.
Sie haben eben von den Fehlern der Alten gesprochen, also auch den Fehlern vielleicht von diesen drei Menschen, über die wir jetzt in dem Gespräch reden. Was haben die für Fehler gemacht in Bezug auf die große politische Situation im Land?
Vielleicht eine zu automatische Zuversicht, dass sich das jetzt alles ergibt. Ich glaube, man hatte wirklich nach 89 das Gefühl, jetzt braucht man nur noch abwarten und alles normalisiert sich. Und wir bekommen eine Situation, die der Bundesrepublik ähnelt, auch im Wohlstand.
Also, war das wirklich der Bezugspunkt Deutschland?
Deutschland war ein ganz starker Bezugspunkt und eigentlich auch, weil Ungarn war so herausragend aus den sozialistischen Staaten. Das Wort Gulasch-Kommunismus trifft die Sache eigentlich nicht, weil die aßen viel besser als nur Gulasch. Also die hatten immer eine sehr, sehr hohe Lebensqualität und hatten eine viel größere Freiheit. Die durften längst schon rumreisen, als ein Dresdner oder ein Karl-Marx-Städter immer noch zu Hause bleiben musste und wurden auch entsprechend heftig beneidet. Die Ungarn, das waren so die Bohème des Ostens. Und man dachte, wenn wir schon so leben können wie der Westen, dann haben wir wahrscheinlich auch in 14 Tagen die Verhältnisse des Westens. Und dann wurden aus den 14 Tagen 24 und 3 Jahre und 7 Jahre. Und jetzt sind es 30 und die Spanne, die Schere wird immer größer. Ein normaler Lehrer verdient in Budapest, wenn er Glück hat, 700 Euro. Und Aldi ist eher teurer in Budapest als in Berlin. Also die Schere wird tatsächlich immer schwieriger. Die Lebensqualität hat sich eigentlich nicht verbessert. natürlich ist alles viel freier und der Konsum viel ausgebreiteter und keiner will das Rad zurückdrehen. Aber so, wie es im Moment steht, will es eigentlich auch kaum einer.
Aber Sie sagen, die haben irgendwie abwarten wollen. Das heißt, sie haben sich dazu einfach gar nicht geäußert oder sie haben irgendwie, was heißt das?
Die drei waren, also der Roig, der Konrad und Heller, die waren sicherlich ganz stark Sympathisanten dieser linksliberalen und sehr stark jüdisch, intellektuell jüdisch geprägten Partei. Jüdisch geprägt, weil das war das Phänomen, dass die Juden in der Provinz praktisch fast alle in Auschwitz geblieben sind. Die Budapester Juden aber hatten zur Hälfte überlebt. Und das merkt man bis auf den heutigen Tag. Ich merke, ich bin da 30 Jahre zu Hause, weil ich diese Szenerie so spannend finde. Meine Frau gehört dazu, mein Freundeskreis, deswegen war ich auch auf dieser Party, weil ich mich irgendwie, ich wusste das nicht, aber vollautomatisch, das ist wahrscheinlich mein deutsches Schuld- und Sühnegefühl, dass ich mich mit den jüdischen Denkern und mit den jüdischen, ich weiß gar nicht, also sehr heterogen auch, also die machen Kneipen, die sind nicht alle intellektuell, aber ich merke, das zieht mich magisch an. Ich wusste nicht, wie mir geschah, aber ich merke, ich habe einfach diesen Freundeskreis, das ist mein engster.
Sie haben in den Nachrufgesprächen auch zu Agnes Scheller und auch zu George Conrad gesagt, dass die beiden ja immer vor allem auch gesagt haben, wir haben einfach keine Angst gehabt. Also wegen dem jüdischen Background, wegen des Überlebens des Holocaust, kann man das weitergeben an die nächste Generation? Also dieses Grundgefühl, aus dem dann auch eine politische Haltung oder eine Positionierung in so einer Gesellschaft kommt, die kann man natürlich, irgendwie wird das alles indirekt über Generationen vererbt, wie wir wissen, ne? in den Familien zumindest. Aber trotzdem ist es natürlich ein ganz anderer Hintergrund, aus dem die kommen und dann eben natürlich sagen konnten, wir haben keine Angst, wir machen uns jetzt vielleicht Gedanken über die Fehler, die wir gemacht haben oder was wir hätten anders machen können. Aber erstmal so reinzugehen, auch in Streitigkeiten um jetzt Orban etc., das ist natürlich für die nächste Generation, die hat den Hintergrund nicht.
Aber die hatten den großen Vorteil, dass sie eine gewisse Gelassenheit ausstrahlen konnten. Und die hat zumindest, sagen wir mal, auf die Generation der heute ungefähr 40-Jährigen sehr stark gewirkt.
Okay.
Also die haben dadurch irgendwie gemerkt, das ist alles relativ. Das ist schrecklich, aber relativ schrecklich, weil es war viel, viel schrecklicher, als man um sein nacktes Leben kämpfen musste. Und das ist schon eine Sache, dass diese Generation verschwindet. Da gibt es jetzt wirklich nur noch ganz wenige, die das so weiterreichen können. Und das, also mir persönlich fehlt das auch, weil die Gelassenheit geht einem verloren, wenn man sich immer nur ärgert und immer nur denkt, die Wahl wieder verloren. Jetzt gibt es Bürgermeisterwahlen in Budapest. Alle hoffen, dass sich da mal was tut. Und die wird wahrscheinlich wieder knapp oder vielleicht sogar deutlich oder überdeutlich von Orban gewonnen. Und dann ist das wieder so, ja, wieder schlechtes Wetter. Also so irgendwie diese, und das, als hätte man sozusagen, als würde man die Schwerkraft sich verdoppeln. So rennt man dann melancholisch durch die Landschaft. Und es fällt sehr schwer, wirklich an Utopien fast gar nicht mehr und nicht mal mehr an wirklich grundlegende Veränderungen zu glauben, weil man gewöhnt sich so daran, weil auch dieser Prozess so leicht gelingt. Der Orban hat es wirklich geschafft, das Alltagsbewusstsein der Menschen so zu infizieren, dass die alle total glauben, was er ihnen diktiert. Und das habe ich nicht für möglich gehalten. Also, dass sie sozusagen derartig infiltrierbar sind. Und das geht dann wiederum über Generationen. Also jetzt werden sich 3-4 Generationen vor Syrern und Afghanen fürchten und vor Ausländern und vor Leuten, die eine andere Haut haben und so weiter. Anstatt, dass sich dieses Land wie früher, Ungarn war berühmt für seine Gastfreundschaft, für seine unglaubliche Offenheit. Also wenn man hier jetzt auch durch den Osten Deutschlands geht, dann weiß man, was viele Bürger der DDR dort für Freiheitsräusche erlebt haben. Und auch ich als Westdeutscher fand dieses Land viel freier als Hamburg oder Bielefeld. Und das ist eben unvorstellbar, dass davon so wenig übrig geblieben ist.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. War denn diese linke Bohem-intellektuelle Gruppe nie in der Lage, irgendwie die Sehnsüchte oder die Meinung oder was auch immer der breiten Bevölkerung, die ja Orban eben wählen, irgendwie aufzugreifen oder denen irgendwie zu zeigen, hier ist noch eine andere Welt oder wir müssen so nicht agieren, müssen so nicht sein?
Ja doch, die haben dann ja auch einen politischen Willen gebildet, eine Partei gebildet, die hieß die SDS-Partei, Szabaddemokrata Szövetség, also Freie Demokratische Gesellschaft oder Bündnis. Und das war im Grunde genommen für mich die politisch größte Katastrophe, die ich in den 30 Jahren in Ungarn erlebt habe, dass ein großer Partei Teil sich korrupt verhalten hat, und zwar massiv. Also die haben unglaubliche Geschäfte bei Bauverkäufen und so weiter gehabt. Und die haben sich so geschämt dann für diese Partei, auch die, die überhaupt keine Schuld hatten, wie die drei, die davon nichts zu verantworten haben, dass sich die Partei aufgelöst hat und nichts an die Stelle getreten ist. Jetzt gibt es eine jugendliche Partei, Momentum, der Name schon, ne? Also ist vielsagend. Und das sind im Grunde die Kinder und Enkel dieser Leute, werden auch so von Orbán schon wieder in die Ecke geschoben. Das sind dann die Leute, die das endet wie die andere Partei. Das sind beginnende korrupte Leute. Also die haben schon sehr viel schlechten Ruf sozusagen am Fuß. Aber trotzdem, junge Leute binden sie sehr stark. Und wenn es jugendliche Themen gibt, wie damals diese Steuer auf Internet, wo dann plötzlich dann doch sehr schnell auch 30, 40, 50.000 Leute auf der Straße sind. Und das fehlt im Moment ein bisschen, ein Anlass, dass die jungen Leute sich gemeinsam über eine Sache empören. Wenn er da einen Spielball wieder in die Welt setzt, Orbán, dann könnte das wieder dazu führen, dass sich neu eine ernsthafte Veränderungsstimmung bildet.
Konrad zum Beispiel hat ja auch in seiner eigenen Gruppe also angeeckt, indem er zum Beispiel gesagt hat, Orbáns Entscheidungen sind nicht nur verkehrt. Hm. Ist das, kann man das im Nachhinein werten als möglicherweise auch ein Versuch, also auch die Gruppe der Intellektuellen zu öffnen, um zu sagen, okay, ich habe schon verstanden, wenn wir gehört werden wollen, müssen wir möglicherweise auch die total offensichtlich vorgetragenen linken Positionen öffnen, um da ein bisschen mehr wieder in den Diskurs zu kommen? Oder ist das einfach sein Wesen gewesen? Oder vielleicht auch eine kleine Strategie, also, zu sagen, hier, können anders reden.
In seinem Fall ist es sein Wesen gewesen. Schöne Formulierung. Weil er ist ein sehr kompromissloser Mensch und er würde nie taktisch denken. Also Konrad ist kein Taktiker. Andere mögen das so als Öffnung zu anderen Gruppen begreifen. Ich denke, insgesamt ist es ein Fehler gewesen, dass diese Gruppe in gewisser Hinsicht so ein Inzestverhalten hatte. Also immer nur mit sich selber sich befreundet hat und dadurch irgendwie die Kommunikation mit der Mehrheitsgesellschaft verloren hat und dadurch immer mehr wirklich in so eine Bohem-Ecke abgedrängt wurde und isoliert war. Und das ist ohnehin eine große, wenn man so will, Schwierigkeit aller Ungarn, die Ohren zu öffnen und zu hören, was andere sagen. Also was man selbst sagt, da sind die Ohren sperrangelweit auf, aber was andere sagen, da gibt es praktisch keine Hörorgane.
Aber das ist in allen Gesellschaften.
Ja, Welt, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, also ich habe immer gedacht, in Deutschland bin ich da im Sauerland schon auf dem Tiefpunkt.
Was können wir denn in Deutschland davon lernen, von all dem, was in Ungarn in den letzten Jahrzehnten passiert ist, eben vor allem in der Linken?
Ja, ich glaube, beide Gesellschaften können sehr viel voneinander lernen, weil die Probleme ganz ähnlich sind. Hätte die DDR nicht das Glück gehabt, dass sie so einen reichen Bruder hatte, hätte Ungarn so einen reichen Bruder, dann wäre es wahrscheinlich so, dass die Probleme wesentlich flacher am Boden wären. Und also diese ganzen Auswüchse und diese Radikalisierung, wir sind ganz besonders fremdenfeindlich. Das ist ja, im Grunde genommen ist das eine Wiederaufnahme. Wir sind ganz besonders frei, hieß es immer im Sozialismus. Und jetzt ist Ungarn deswegen ganz besonders, weil sie ganz schrecklich sozusagen ihre restriktiven Positionen einnehmen. Immer so die Sonderrolle, die Sonderwurst spielen. Das ist schon ein bisschen eine ungarische, wenn man so will, Nationaluntugend. Also auch die Sprache ist eben mit niemandem verwandt und so immer über den Teller ragen, irgendwie nicht in den Teller passen, sondern jenseits von Gut und Böse. Da fängt Ungarn an. Also das ist so in gewisser Hinsicht, Volkspsychologie ist immer sehr schwierig, aber ich würde trotzdem sagen, jetzt nach 30 Jahren Volksbeobachtung ist das so ein bisschen mein Resultat, dass das sich sogar ein bisschen gleicht, wenn auch vor 89 das alles so unheimlich sympathisch war und jetzt ist es alles eher nicht sympathisch.
Die Generation, die den Kalten Krieg ja nicht erlebt hat, also die vielleicht Ende der 80er, Anfang der 90er geboren ist, ist die noch in diesem Kalten Krieg auch verfangen? Also ist das was so in den Familien auch fortgetragen wird oder sind die in einem neuen Bewusstsein, in einem anderen Bewusstsein aufgewachsen?
Ja, merkwürdigerweise werden Dinge jetzt wieder ausgegraben aus dem Keller des Kalten Krieges und wieder neu aktualisiert. Also da ist Orbán einfach ein großer Künstler. Also
der steuert das dann auch.
Ja, der steuert das, der sieht das, da liegt so etwas im Keller, da brauche ich nur so ein paar Worte noch dazu liefern. Und dann wird wieder so eine neue, zum Beispiel eben auch Ablehnung des Westens, so dass die alles kommandieren wollen und so weiter und uns bevormunden und die nehmen uns nicht ernst in unserer Nationalehre. Und wenn man dann schon wenig verdient, dann will man wenigstens national sein. Das ist auch so eine Geschichte. Das ist, dann will man das Gefühl haben, man ist trotzdem etwas Besonderes. Und das auf der Klaviatur spielt er Weltklasse.
Man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt extra Pathos noch in den Tod von Roig und Heller und Konrad reinpacken, aber während ich ihnen zugehört habe, fand ich das Bild noch mal viel trauriger, dass die drei in so kurzer Zeit gestorben sind und vor allem so, dass ich kurz dachte, sind die eigentlich jetzt alle drei so eher ratlos abgetreten? Oder wenn die jetzt nochmal hinsetzen könnten, was würden Sie denken, welches Gefühl haben die mitgenommen aus den letzten oder der jetzigen Situation ihrer Gesellschaft?
Also im Grunde ist es unser, die wir noch leben, unser schlechtes Gewissen, dass wir sie mit solchen schwarzen Schattenbildern haben sterben lassen. Weil wenn es jetzt wenigstens am Ende des Jahres einen Nicht-Fidesz-Bürgermeister gebe oder einen kleinen Leuchtpunkt am Himmel, also den Stern vom Bethlehem. Also das wäre natürlich ungleich. Sterben ist nie angenehm, aber ich glaube, das wäre für alle drei wäre das eine große Erleichterung gewesen.
Können die drei denn wenigstens denken, aber wir haben was hinterlassen und es gibt Nachfolgerinnen?
Ja, natürlich können sie. Also die sind ja alle drei in großer Weise wichtig und die haben alle drei nicht aufgehört zu arbeiten. Ne? Die haben aufgehört zu hoffen vielleicht, aber nicht aufgehört zu arbeiten.
Sie sind Literaturwissenschaftler. Wenn Sie auf die Jungautoren blicken in Ungarn, wie beschreiben die das Land und was für Rezepte geben die darin vor, irgendwie mit der Situation umzugehen? Angenommen, Sie sind jetzt Linke eingestellt.
Also die, glaube ich, die Radikaleren, das ist komisch, bei uns waren die Radikalen die sehr politischen. In Ungarn sind im Moment die sehr Radikalen diejenigen, und da ist wieder ein Wort von Konrad vielleicht bedeutsam, die antipolitisch sind, die den ganzen politischen Apparat von vorne bis hinten verachten und ablehnen und sozusagen auf ein Leben bestehen jenseits der Politik.
Was ja auch politisch ist am Ende.
Was natürlich eine neue Form der Politik ist. Und vielleicht unter solchen Verhältnissen, wo so eine unselige Diktatur so fest im Sattel sitzt, da ist das vielleicht keine schlechte Lebensphilosophie, dass man sagt, wir verschwenden unsere Energien nicht darauf, jetzt jeden Samstag eine Demonstration zu organisieren, die eh kein Mensch wahrnimmt, sondern wir bauen Computerspiele.
Aber umgekehrt gibt es denn junge Autorinnen und junge Autoren, die super konservativ sind, die vielleicht auf der Seite von Orbán sind und die gelesen werden?
Ja, das ist ja die verrückte Geschichte, dieser Kulturkampf, der da seit 2 Jahren tobt, wo Orbán dann noch die eigenen Leute absetzt, weil sie einfach noch immer Kontakte zu Liberalen und zur Weltliteratur pflegen, statt konsequent auf die nationalen Kulturwerte zu bestehen. Da bleibt aber unglaublich wenig übrig. Also wenn überhaupt, dann wird das im Land vielleicht so ein bisschen hochgepowert. Auch Leute, die so in den 30er Jahren Sympathien hatten für diesen Halbfaschisten Horthy, die werden jetzt wieder ausgepackt als die großen Urväter wahrer Nationalliteratur. Ernst zu nehmen ist das nicht wirklich und in keiner Weise international kompatibel. Da interessiert sich kein Mensch dafür, außer diese kleine rechte Szene in Ungarn.
Und die Bevölkerung auch nicht? Also
nein.
So die allgemeinen Leser?
Die stellen die Denkmäler auf und sowas und denken, ja, jetzt stehen die da. Albert Wosch, das ist so einer, auf den die alle schwören und
aber was wird dann gelesen? Sind es dann Bücher, die eben unpolitisch sind, die Alltagsgeschichten erzählen oder was ist das?
Ich glaube, in erster Linie wird nicht gelesen in den Kreisen. Und wer liest, der liest dann schon Qualität und die ist automatisch intelligent. Und so richtig intelligente Literatur hat wenig Tendenzen, rechtsradikal zu sein.
Das sagt Wilhelm Droste im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Das ist also jetzt die Seite des Beobachters, jemand, der zwar in Ungarn lebt, aber aus Deutschland kommt und ja eben doch, würde ich schon sagen, so einen gewissen Außenblick hat. Jetzt kommen wir zu einer Autorin, Noemi Kish, die veröffentlicht als Romanautorin, schreibt Geschichten, die auch ins Deutsche übersetzt werden und sie hat, glaube ich, ein kleines bisschen auch einen anderen Blick.
Weil sie zwar trauert darum, dass drei wichtige linke Intellektuelle Ungarns verstorben sind, aber so ein bisschen, können Sie jetzt gleich selber hören, ist dringend durch Ihre Worte durch, dass auch da ein bisschen Platz geschaffen werden muss für neue Ideen oder für neue Perspektiven. Und dass es auch was mit der Politik in Ungarn zu tun hat, aber auch mit dem eigenen Wunsch, eben tatsächlich Schriftstellerin sein zu können, die vielleicht möglicherweise ganz andere Themen hat, als immer nur über Orban ausgefragt zu werden und über die politische Situation dort. Das alles vielleicht nochmal, falls Sie gerade erst eingeschaltet haben, sind lange Gespräche, die es in kürzeren Varianten in unserem Podcast Lakonisch Elegant Folge 51 gab. Und hier im Labor wollen wir Ihnen die gesamte Länge dieser Gespräche zeigen. Das hier ist das mit Noemi Kisch.
Meine literarische Beschäftigung ist eher nach Osten ausgerichtet. Also nach nicht in, also ich habe eigentlich nie über Stadtleben geschrieben. Also mein letzter Roman, Dürre Engel, bei Europa Verlag, das spielt auch in einer sehr kleinen Stadt, eigentlich in der Peripherie.
Ist denn dein Eindruck, dass die alten Intellektuellen, also die wir jetzt schon so oft genannt haben hier in diesem Podcast, dass die eher für eine Stadtgesellschaft gesprochen haben immer?
Ja, also sage ich nicht nur, sondern es gibt eine sehr reiche ideengeschichtliche Untersuchung, dass die ungarische intellektuelle Leben, auch historisches Leben, war immer sehr geteilt, Peripherie und Zentrum. Und die Wechselzeit, die sogenannte Wendezeit, also 1989, die sehr wichtig war, auch schon für meine Generation, weil ich schon jung war damals und ich erinnere mich ganz genau, dass das eigentlich in den Städten stattgefunden hat. Und diese intellektuellen Leute, die jetzt gerade sozusagen weggehen oder sterben oder irgendwie alt geworden sind, dass sie auch zu sich diese Geschichte genommen haben. Aber in der Peripherie hat sich schon lange viel Kritik auch ausgeweitet, also genauso wie in Rumänien, also nicht nur in Bukarest, sondern in allen Städten waren schon Bewegungen, besonders in Transsilvanien oder in Cluj, Marosmásárhely, also das sind so Städte, über die man nicht so oft spricht in den europäischen Diskurs. Und das ist genauso in Ungarn. Eigentlich die Wende, diese ganze DDR-Leute haben in Westungarn die Grenze überschritten und die Budapest hat sehr lange gezögert. Der andere Seite, diese intellektuelle Szene ist sehr männlich, patriarchatisch dominant. Sehr viele Frauen waren immer dabei bei Demonstrationen, auch bei der Wende, die auch in Vergessenheit geraten sind. Die Ausnahme ist Agnes Scheller. Sie war aber nie eine richtige Feministin. Sie hat sich nie engagiert für Frauen, Frauenbewegungen. Und da bin ich auch kritisch mit ihr, mit ihrer Tätigkeit.
Kann man spekulieren, ob sie das auch gemacht hat, um quasi zu anderen Themenstellungen zu beziehen und nicht eben abgeschoben zu werden als die Frauenrechtlerin, um in diesem Old Boys Network dann zu bestehen?
Ja, also das ist, die radikale Feministinnen haben sie sowieso nie geschafft, in diesem patriarchalischen Welt überhaupt zu Wort zu kommen. Und sie hat sich nie engagiert, weil sie wahrscheinlich zu einer Generation gehört, auch obwohl sie in New York und in Amerika unterrichtet hat. Sie hat das trotzdem nicht gemacht, weil sie wahrscheinlich, sie war auch, ganz Anfang war sie sehr kommunistisch und das ist schon im Begriff Feminismus, das muss man nicht besonders betonen. Dann bist du schon sozusagen ein Kommunist mit deinem kommunistischen Denken. Und dann war sie eine Zionistin, was eigentlich sehr wichtig war für sie, diese israelische Politik. Und dann war sie kritisch mit den sozialistischen Institutionen in Ungarn, also so allgemein. Und dann hat sie sich sehr angepasst eigentlich an diesem intellektuellen, männlich dominanten Burschenschaft oder ich weiß nicht, wie man das so gut sagen kann. Und Ende ihres Lebens, also wo ich auch wieder kritisch bin, sie hat sich sehr dafür ausgesprochen, dass man gegen Orban mit Rechtsradikalen zusammen auftreten soll. Also sie hat sich wirklich ganz verwirrt eigentlich wieder an diesem patriarchalischen Politik engagiert, was mir auch nicht gefallen hat. Also ich war sehr kritisch damit.
Das heißt also, dass dieses Fehlen dieser drei und vor allem jetzt Agnes Scheller macht für dich gar nicht nur was Melancholisches, Schweres aus, sondern möglicherweise ist es eben auch es ändert sich was. Es ist natürlich jetzt Platz für solche Meinungen, die du zum Beispiel vertrittst oder auch eine andere Form der Kritik.
Ja, ich bin sehr dankbar. Also es ist Agnes Scheller und Roig und die eigentlich so ein altkommunistisches aus der Art kommunistische Szene kommen, aber sich trotzdem zu Kritik entwickelt haben. Also wir können sehr dankbar sein, aber ich habe auch meine Kritik. Also ich bin so hin und her und ich kann jetzt nicht bei dieser Begräbnis muss man trauern natürlich und ich sage, okay, das Leben ist vergänglich und so, aber gleichzeitig sehe ich auch die Möglichkeit, dass andere Stimmen zu Wort kommen und die sind auch für mich sehr wichtig, also die ganz jüngere Generation und auch meine Generation, so mittelmäßig, also so mittlere Generation, die auch endlich vielleicht zu diesem Top-Wort kommen, weil das ist sehr die ungarische Kulturleben, ja auch die intellektuelle Leben ist sehr strukturiert, sehr geschlossene Kreise, die immer gegeneinander sehr solidarisch sind und es ist sehr schwierig, in diese Blase hineinzukommen, sowohl in Kunst als auch in der Politik. In der ungarischen Akademie ist sehr patriarchalisch, sehr geschlossen, sehr, sehr schwierig, da irgendwie eine andere Stimme zu vertreten. Und ich sehe auch diese Vergänglichkeit, die passiert eigentlich auch als Chancen zu anderen.
Sind denn da schon Leute, also ich meine, klar sind Leute da, aber wie schwer ist es sozusagen, dass jetzt diese Stimmen, die du dir wünschst, die gehört werden, dass sie auch wirklich gehört werden? Also in diesen verschiedenen Blasen sind sicherlich überall Leute, inklusive dir selber, die Meinung haben und die auch da Einfluss nehmen können auf gesellschaftliche Debatten, aber sind die schon laut genug?
Puh, schwierig, also es ist eine sehr gute Frage, weil jetzt sehen wir über die Opposition und gleichzeitig befinden wir uns in Ungarn, wo sowieso eine sehr dominante Ministerpräsident da ist und wo eine sehr von ihm dominierte Partei da ist. Also die Medienwelt ist sehr besessen von diesen, also sie besitzen das. Also das ist überhaupt sehr schwierig, da reinzukommen und deine Stimme, du kannst das natürlich aufs Internet stellen. Ich habe auch meine Facebook-Seite, ich mache auch ich schreibe oft Artikel auch über gesellschaftspolitische Themen, aber gleichzeitig auch literarische Texte. Und wie soll ich das sagen? Es ist nicht einfach, weil du bist in der Opposition bei der Opposition. Und das ist sozusagen wirklich eine Ecke, wo wir eigentlich sehr viele Frauen, auch Männer da sind und viele gute Autoren da sind und viele gute, auch andere Künstler, die andere Arten von Kunst machen, Filmemacher und Fotografen. Und ich habe auch gerade ein Interview gemacht mit bildenden Künstlerinnen, die auch darüber berichten, wie patriarchalisch, wie steif strukturiert sind zum Beispiel die Ausbildung, wenn du Künstler sein möchtest. Das ist, also das muss man auch so sehen, dass es sehr schwierig ist, da reinzukommen. Und ich glaube, die Grenze war nicht diese liberale Generation wie Agnes Scheller oder Roig oder Konrad. Ich schätze auch Konrad sehr. Aber das eigentliche Problem sind auch noch andere Dinge. Und wenn das alles zusammenkommt, dann bist du natürlich auch in deiner Blase. Also man möchte natürlich mehr zugehört werden und mehr Platz. Aber gleichzeitig ist es auch deine Freiheit, dass du nicht in dieser Fidesz-intellektuellen Blase dabei bist. Also das ist sehr schwierig. Also wir machen das wirklich ohne Unterstützung. Und es gibt auch, das Problem ist, ich weiß nicht, ob ihr das weißt, dass wir haben jetzt Kunst, die unterstützt ist von der Staat, die haben sehr viel Geld und andere Künstler, die kein Geld bekommen. Und wir haben nur unsere Zuschauer und Leser und ich bin auch glücklich, weil meine Bücher übersetzt sind. Dann habe ich auch Leserschaft in einem anderen Land.
Wenn wir auf Deutschland blicken beispielsweise, ist es ja so, dass ich glaube, es gibt ganz wenige Leute nur, die jetzt große Kritik an Agnes Scheller äußern würden. Ich glaube, es ist so eine große Stimme in Deutschland, die viel gehört wurde und die auch auf einem Podest steht. Wie hast du das in den letzten Jahren denn wahrgenommen, auch das deutsche Interesse an Aussagen, die du dann getroffen hast? Also was, ja. Eigentlich sind die beiden Länder ja literarisch sehr, sehr eng miteinander verbunden.
Ja, für die Zeit schreibe ich manchmal und ich war auch sehr dankbar, dass jemand, der das aus der Redaktion mich eingeladen hat. Das war für mich überhaupt die Möglichkeit, dass ich eine andere Stimme, eine andere Meinung vertreten kann. Und es ist mir nie eingefallen, dass ich gleich meine eigenen Leute angreife und sozusagen gleich Konrad und Agnes Scheller so kritisiere, sondern ich hatte, also du hast die Möglichkeit aus einem deutsch-westlichen Perspektive, dass du dein Land, dass du über deine Gesellschaft schreibst. Und das war auch die Frage, so war ich angefragt von der Zeit, ob ich bereit bin, über die feministische Bewegungen oder Frauenperspektive über Ungarn Artikeln zu schreiben. Und ich habe das erste Thema Pornografie genommen und ich habe über Cicciolina meinen ersten Text geschrieben, die eigentlich hier geboren ist in Budapest und sehr interessanten Lebenslauf hatte, die wahrscheinlich für Agnes Scheller ein Tabu gewesen
wäre. Wer war das genau?
Cicciolina, das ist Ilona Staller, das ist die bekannteste Frau aus Ungarn, die eigentlich in der Pornoindustrie in den 70er, 80er Jahren sehr bekannt geworden ist. Ich glaube, in Deutschland finden auch viele Leute kennen sie, weil sie sozusagen diese Gründer der Pornografie ist. Und als ich diese Artikel geschrieben habe, habe ich sehr viele Briefe bekommen und auch die Redaktion war sehr glücklich und wir mussten auch rechtlich diese ganze Artikel prüfen, weil es ist nicht einfach. Also sie hat sich auch politisch engagiert, auch in der Wendezeit, sehr, sehr reicher Lebenslauf hatte. Und ich glaube, ich habe, also meine Opposition zu diesem älteren intellektuellen Generation habe ich auch damit ausgedrückt, dass ich ganz andere Themen angreife. Dass meine Thema ist nicht, dass Orbán ein Diktator ist. Ich möchte eine viel breitere Perspektive über die ungarische Gesellschaft aufarbeiten und auch zeigen, also wie die Leute hier sozusagen, wie die verschiedenen Gesellschaften auch in der Peripherie, wie sie leben. Und nicht das gleich, dass ich auf diese alte Begriffebene meine Meinung sage, weil ich sehe, dass es diese ganze Medienwelt sehr konservativ ist und überhaupt nicht versteht, was passiert in Osteuropa. Ich habe damals in der Zeit auch ein bisschen recherchiert, was erschienen ist in den letzten 10 Jahren über Ungarn und immer dieselbe Wörter gefunden. Also die Wortschatz, die sogenannte Thesaurus über Osteuropa war immer das Gleiche. Und immer die gleichen Leute wurden gefragt.
Das ist interessant, weil wir haben 30 Jahre Mauerfall dieses Jahr und es sind auch immer die gleichen Leute, die genau darüber sprechen. Es sind immer die gleichen Leute. Ja. Also ich finde, ganz ähnliche Mechanismen. Stellst du das auch fest, dass es da in der Berichterstattung und im Reden darüber ähnlich ist, wie wir in der westdeutschen Wahrnehmung dann über Ungarn sprechen?
Ja, genau. Und das ist auch meine Frage, wie passiert sowas? Man hat eine Telefonnummer und ruft immer dieselben Leute an oder ist es, weil diese Leute immer diese Tongeberschaft oder diese Haltung haben, dass die das immer wieder wiederholen, was sie sagen wollen?
Ja, also das ist, ich weiß es, es gibt so Mechanismen natürlich in Redaktionen, dass es, da, wenn man jetzt so da reinblicken will, die wirklich einfach, die sind nicht in der Nähe, die wissen dann aus der Ferne, den kann man immer anrufen, aber was ich daran auch spannend finde, ist, dass ja auch dann immer wieder ein ähnliches Bild abgefragt wird, also dass es quasi nicht nur darum geht, es gemütlich zu haben, immer die gleiche Person zu fragen, sondern dass man auch immer die gleiche Haltung zu einem Thema haben will. Und wir haben auch gesprochen mit der Kollas, Übersetzerin und Publizistin und so weiter, die gesagt hat, dass sie fast das Gefühl hat, dass die Leute eben auch zum Beispiel in Deutschland immer gerne die gleiche Geschichte haben wollen. Also sobald jemand Orbán kritisch ist, dann ist das erstmal gut. Und wenn differenziert wird, dann weiß man nicht so genau. Also wird das dann nicht so ernst genommen. Also es gibt zwei Ebenen von der ewigen Wiederholung der Gesprächspartner, aber auch der Haltung, die da abgebildet werden soll und damit auch das Bild von der ganzen Gesellschaft.
Ja, ich bin sehr einverstanden und es ist in der literarischen Welt, also ich kann sagen, die Generation Konrad, Esterházy und alle diese bekannten, Imre Kertész, die bekannteste ungarische Schriftsteller, sie sind in den 90er Jahren sehr, sehr hochgekommen in Deutschland, sehr viele Leute haben ihre Bücher gelesen und das ist immer gesunken in den 2000 und 2010 und ich habe jetzt neulich ein Interview mit Theresia Mora gelesen, die auch eine sehr bekannte aus Ungarn kommende Schriftstellerin ist, dass eigentlich dieser Interesse, dieser differenzierte, wirklich tiefe Interesse nicht mehr präsent ist.
Ist es denn hier auch so, also in Ungarn selbst, dass viele Leute vom Kommunismus geprägt das Gefühl haben, ich habe meine Geschichte nie erzählen dürfen, weil dann kam auf einmal diese Demokratie und jetzt kippt sie vielleicht so ein bisschen wieder? Und wie, erste Frage, und damit die zweite, wie ist das denn auch mit der Außenwahrnehmung? Also wie wichtig ist in Ungarn, wie zum Beispiel in Deutschland, in Frankreich, in Österreich genau darüber gesprochen wird?
Ja, ich glaube, das ist uns sehr wichtig, aus einem eigentlichen narzisstischen auch, weil...
Das haben ja alle Länder, immer wissen, was denken sie über Deutschland, was schreibt die New York Times?
Genau, weil die Ungarn denken, dass wir sehr wichtig sind mit unserer komischen, unverständlichen Sprache, dass wir aber trotzdem ein mittelmäßiges gleichzeitig auch kleines Land sind, dass wir aber immer in diesem mitteleuropäischen Bereich sehr wichtig waren für Deutschland, für deutsche Geschichte und auch für die neuere deutsche Geschichte, also nach der Wende, die eigentlich prägt und prägt diese ganze Europäische Union und die Erweiterung, auch wenn Kroatien und Rumänien und Bulgarien dazu gehört. Trotzdem, wir sind die Ungarn, die das eigentlich dazu beigetragen haben, dass wir das erlaubt haben. Aber gleichzeitig haben wir eine sehr schlechte Außenpolitik. Also das kritisieren wir auch, weil die immer so dumme und nicht gute Leute da sitzen, die das eigentlich machen. Und Orbán ist auch sehr aggressiv und er greift immer in der Europäischen Union an, aber sogleich hat er auch nicht differenziertere Meinung. Er greift immer nur und er polarisiert und daraus kommt eigentlich nichts Intellektuelles so richtig heraus. Und ja, gleichzeitig, dass wir das immer so denken, dass wir auch mit Österreich, Ungarn, dass wir eigentlich 20. Jahrhundert, auch dass wir auch mit Deutschland gekämpft haben, auch für Deutschland. Also das ist so eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Und was uns immer interessiert, was in Deutschland eigentlich über uns läuft und was über die ungarische Literatur in Deutschland gesagt wird. Und jetzt beschweren wir uns, auch wie Theresia Mora das sagt, dass wir zu wenig wahrgenommen werden. Und wir machen Orbán und unsere Politik schuldig, aber ich glaube nicht daran. Also weil, wenn du eine solche Politik hast, dann bist du noch mehr interessiert. Also dass die Leute dann vielleicht mehr für uns interessieren, auch weil die Geschichte in Ostdeutschland auch sehr ähnlich ist wie die Geschichte in Ungarn. Also das ist sehr so halb Asien, sagt man manchmal, oder halb, was eigentlich sehr schön ist. Also ich bin sehr interessiert in dieser Geschichte. Es ist viel spannender als eine Wohlstand-Westdeutsche Geschichte. Also ich fand das immer sehr spannend in dieser Diskussionen.
Jetzt waren ja zum Beispiel Agnes Scheller und auch Herr Konrad sehr selbstbewusste Charaktere. Fehlt es vielleicht deiner Generation von Literaten an diesem Selbstbewusstsein einfach? Also man kann ja sagen, oh, die hören nicht auf uns, aber man kann auch sagen, wir machen gar keine Werbung für uns.
Ja, vielleicht müssen wir auch nachdenken. Die sind beide jüdische, ungarische Geschichte sehr tief verletzt. Und diese ganze Verarbeitung Zweiten Weltkrieg, Vergangenheit, Bewältigung kommt noch dazu. Also das ist, diese Geschichte habe ich nicht. Also meine Familie hat eine ganz andere Geschichte, aber wir haben auch natürlich sehr viele Verletzungen und Frustrationen. Ich weiß es nicht, ob du dann so eine Person bist oder ob du so eine Person gemacht wirst in Medien. Aber das muss ich schon sagen, wenn ich Konrad oder Agnes Scheller gehört habe, dann musste ich richtig zuhören, weil sie sehr gut Deutsch gesprochen haben. Das ist auch Hauptsache, dass viele, viele Intellektuelle, wir haben Russisch gelernt, Russisch war Pflicht, nicht so viele. Die Intellektuelle haben diese Sprache auch verloren. Also das kommt jetzt neu, dass man Englisch oder Deutsch sprechen kann. Und sie waren hervorragend. Auch Esterhazy, Nádasdy, Kertész, alle diese Leute konnten super gut Deutsch. Also das ist vielleicht auch eine Fähigkeit, dass man so wirklich so dass die weltbürgerlich auch sehr ausgebildet waren. Mhm. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ich sehe auch sehr interessante Leute in meiner Generation. Also aber sie handeln mit anderen Medien. Also das ist nicht nur Buch und Literatur und Gedicht und Essay, sondern auch Filmemacher, die gut sind, oder auch Künstler, die ganz andere Art sich präsentieren. Also ich finde das nicht. Ich war sogar neulich war ich in Berlin in der Akademie der Künste und dort hatte Esther, eine Tänzerin, hat Evens Preis bekommen, die eine sehr, sehr gute Kunstpreis ist, und sie hatte hervorragende Theateraufführung gemacht. Eine Frau aus Ungarn, aber niemand hat das so richtig eigentlich betont, weil sie in Paris, in London, überall Auftritte hat, und dass sie aus Budapest kommt, aus dieser Volkstanzbewegung, das hat sie dort erzählt, aber das war nicht sozusagen nicht so im Mittelpunkt gestellt. Vielleicht leben wir in einer anderen Welt, wo dieser ganze Ungarn nicht mehr so wichtig ist und wir müssen uns nicht ständig so präsentieren als Ungarn. Für mich ist es speziell wichtig, weil ich darüber meine Bücher geschrieben habe, dieser osteuropäische Raum und Reisen und anthropologische Beobachtungen. Also ich bin vielleicht eine spezielle Person dafür. Ich weiß nicht.
Was macht denn diese ganze, also einerseits dieses gehört oder wahrgenommen werden wollen und die aktuelle politische Situation mit dir und dem Schreiben? Also du hast ja sozusagen dein Thema natürlich, aber würdest du sagen, das beeinflusst dich auch? Also nicht gleich in so einem strategischen Sinne, aber natürlich ist das alles, was du erzählst, wo werde ich wie gesehen oder gehört oder gelesen, das ist ja da. Und was macht das damit, wenn du mit dir, wenn du überlegst, was schreibe ich als nächstes, was tue ich? Also wie viel da von diesem Außen ist denn da drin in deiner Arbeit oder geht da rein?
Ja, also eigentlich nicht viel, weil ich nicht dort präsent bin. Also ich fahre immer hin und komme zurück. Also das ist 2-3 Mal im Jahr. Wenn du ein neues Buch hast, dann gehst du vielleicht 7-8 Mal nach Deutschland oder kommt jemand und das ist alles. Und bekomme nicht Preisen irgendwie. Weißt du, es gibt so Leute, die wirklich in dieser Szene, heute, wenn du das möchtest, dann kannst du in dieser Festivalszene dich bewegen, die ganze Zeit von Festival zu Festival und diese literarische Gruppe und diese andere und so. Und ich habe 2 Kinder und ich bin eher zurückhaltend. Ich habe ein kleines Haus an der Donau und ich bin so sehr, eigentlich fühle ich mich manchmal sehr abgegrenzt von diesem. Und meine Themen kommen ja eher zufällig. Und ich habe jetzt ein Kinderbuch zum Beispiel geschrieben, die eigentlich überhaupt nicht für diesen europäischen Diskurs steht. Das ist oft sehr privat, eher privat entscheide ich mich. Aber ich habe gemerkt, das hat gut getan für mein Reisebuch, diese Reisen nach Osten von Europa, was der Europa Verlag herausgegeben hat, dass das eine europäische Thema war. Da hatte ich viele Lesungen, viele Rezensionen. Und da habe ich wirklich gespürt, was du sagst. Also wenn du zu diesem Publikum was schreibst, dann sind sie sehr dankbar und sie laden sich da ein. Und so. Mit diesem Dürre-Engel-Buch war ich nicht mehr so sozusagen interessant, weil ich eine sehr private, sehr spezielle ungarische Geschichte aufgearbeitet habe. Also das ist, vielleicht nachhinein siehst du das ein als Künstler, dass du gesellschaftlich interessant bist oder bist du eigentlich sehr privat, sehr sprachlich, nicht so ergreifbar, aber ich bin nicht so bewusst jetzt, aber für die Zeit, wo ich manchmal schreibe, dann suche ich schon Themen. Oder für den Standard war ich auch letztes Jahr gefragt, für österreichische Zeitung bin ich auch manchmal gefragt, aber dann sagen sie mir, was sie wollen eigentlich. Also dass sie wollen einen Artikel über diese feministische Thema wie Geburtenzahl, was bei uns jetzt das große Debatte ist, wie viele Kinder geboren, warum so wenige Kinder, das ist, dann bist du eigentlich schon gefragt zu einem speziellen Thema.
Ja, ja.
So.
Du hast am Anfang gesagt, das ist okay auch, dass die älteren Stimmen jetzt einfach nur mal weggehen. Also man muss es ja nicht so dramatisch ausdrücken, aber die sind jetzt nicht mehr da. Glaubst du, dass es wieder so eine Gruppe geben kann, die so eine, wir haben es vorhin schon mal die intellektuellen Influencer genannt, also die, und die wichtig ist und dass es das überhaupt noch möglich ist, dass man aus der Blase raus und nicht nur auf Literaturfestivals, sondern wirklich für einen größeren Teil der Gesellschaft jemand sein kann? Könnte, gerade in einer komplizierten, um das so auszudrücken, politischen Situation?
Ja, ich glaube, die ungarischen Intellektuelle werden immer interessant in Deutschland, auch in Österreich. Auch die polnische, auch die tschechische, auch die rumänische, weil sie sehr präsent sind, weil diese Länder sehr, weil auch die jungen Leute sehr europäisch denken, sehr oppositionell, also Nationalismus erfahre ich überhaupt nicht in meinen Kreisen. Und was sehr wichtig, was mir sehr interessant ist, zum Beispiel, dass Poesie so plötzlich so wichtig ist, dass du, man würde denken, Gedichte, das liest niemand, das ist irgendwie so abseits und sehr speziell und so. Aber es gibt heute eine neue Generation, die Dichtung auf der Bühne macht und sehr viele Leute mit hineinbeziehen kann. Oder dass du einen Blog schreibst oder dass du auch Englisch schreibst. Also das ist ein sehr... Wir haben sehr andere Chancen als diese vorherige Generation, worüber wir gesprochen haben. Also ich sehe das schon so ein, aber ich denke so patriarchalisch, feudalistisch wird er sich nie mehr aufbauen wie bei Konrad und Agnes Scheller, dass immer nur dieselbe Leute gefragt werden. Ich habe einmal eine holländische Autorin, die hat einen Film gemacht. Ich war bei einer feministischen Veranstaltung in Frankfurt am Main eingeladen und sie hat die oppositionelle Intellekte aufgesucht, überall in Osteuropa, nicht nur in Ungarn, auch in Polen, wo Solidarność da war und auch in Ungarn, wo Samizdat da war. Und auch Konrad interviewt und Konrad hat immer nur über Männer gesprochen. Aber die Filmemacherin hat nie, eigentlich nie, nicht verraten, worauf sie hin will. Und dieser ganze Film war sehr ironisch, dass nur diese Männer immer so erklären, dass wir haben diese Wende gemacht, wir Männer, wir haben alles gemacht. Und die Frauen kommen gar nicht hoch und ganz oft, obwohl wir wissen, dass sehr viele Frauen, gerade bei diesen oppositionellen Organisationen, dass Frauen sehr, sehr, sehr engagiert sind, dass sie immer dabei waren, dass sie sehr viel Arbeit geleistet haben. Und dieser Film hat das sehr klar gezeigt und auch viele Auszeichnungen bekommen, weil sie das sehr kritisch dargestellt hat, was diese intellektuelle Generation, dass sie alles eigentlich zu sich nimmt und dass diese Hochpersonen auch gemacht werden von sich selbst und sehr, sehr narzisstisch gemacht werden.
Aber ist nicht die Gefahr jetzt mit so einer Regierung, wie sie eben jetzt hier gerade an der Macht ist, dass genau diese patriarchalen Strukturen einfach bestehen bleiben?
Ja, ich kann euch gleich dann ein Bild zeigen, was eigentlich in der Deutschen Botschaft Budapest dargestellt hat, dass Angela Merkel hier war und mit Orbán diese 30 Jahre Wende und Grenzöffnung gefeiert hat und dass Angela Merkel war die einzige Frau bei dieser Veranstaltung und wirklich 50 Männer in der Kirche, nicht mal eine Frau aus, niemand ist eingefallen in diesem Kommunikations-PR-Leute, dass mindestens 5 Frauen müssen dabei sein, weil damals, vor 30 Jahren, hat eigentlich eine Frau und viele Frauen haben damals die Rede gehalten, viel weniger Männer waren da, weil ich habe recherchiert auch, das war verfilmt, das kannst du heute alles ist dokumentiert und sehr viele Frauen haben in dieser Grenzöffnung da Arbeit geleistet und Rede gehalten und engagiert und wirklich Zivilgesellschaft, aus Debrecen hat das organisiert, also aus Ostungarn haben sie das organisiert und es ist wirklich lächerlich, also das wie sie das machen und du findest heute wirklich kaum Frauen in diesen, also auch in kulturellen Positionen, nicht nur bei Familien. Wir haben, glaube ich, eine, die für Familie und Kindergeburtszahl verantwortlich ist, dass wir haben eine einzige Frau. Mhm. Aber früher sind auch dort nur Männer gewesen. Also es ist sehr patriarchalisch heute.
Noemi Kisch im Gespräch mit Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast, der hier gerade gar nicht läuft, denn Sie hören Stunde 1 Labor im Deutschlandfunk Kultur. Mehr von diesen Perspektiven, mehr Gesprächspartnerinnen treffen Sie noch in der Folge 51 von Lakonisch Elegant. Die finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de/kulturpodcast oder auf Ihrem Smartphone in der DLF Audiothek, Spotify, iTunes, wo Sie wollen. Und damit ist die erste Stunde dieses Sonntags ja eigentlich auch schon rum.
Ja, das stimmt. Und die Stunde 1 übrigens ist natürlich nicht nur dafür da, um Rohmaterial zu senden, sondern hier finden ganz viele Dinge statt, die Kolleginnen und Kollegen ausprobieren, in denen man gucken kann, was für Formate kann man entwickeln außerhalb des Tagesprogramms, in denen natürlich ein anderer Rhythmus herrscht. Und wir von Lakonisch Elegant haben Sie jetzt teilhaben lassen an den ganzen, den langen Versionen unserer Gespräche.
Mein Name ist Christine Watti.
Und mein Name ist Johannes Nichelmann.
Schönen Abend. Tschüss.
Gute Nacht. Guten Morgen.
Guten Tag.
There's no road to you. My door is closed for you. My world is light years from you. There's no road. There is love between us.
There's no way to catch a rainbow. Nothing you could ever come close to. To something divine you're sometimes part of. There's no way to catch the moon glow.